Radio Prag, Nachrichten.
Abgeordnete beschließen Besteuerung der Kirchenrestitutionen. Besteuerung der Restitutionen kann für einige Kirchengemeinschaften liquidierend sein. In Prag fand ein Benefizkonzert zur Restaurierung von Notre Dame statt. Die Geldzahlungen im Rahmen der tschechischen Kirchenrestitutionen werden ab kommendem Jahr besteuert. Dies hat das Abgeordnetenhaus am Dienstagabend beschlossen. Die Parlamentarier überstimmten dabei das Veto des Senats. 114 Abgeordnete waren dafür. Sie gehörten vor allem der Regierungskoalition sowie den Kommunisten und der Partei Freiheit und direkte Demokratie an. 57 Abgeordnete waren dagegen. Der Senat bezeichnete zuvor die Besteuerung als verfassungswidrig. Die Besteuerung der Kirchenrestitutionen war eine der Bedingungen der Kommunisten für die Tolerierung des Minderheitskabinetts der Anno-Partei und der Sozialdemokraten. Die Besteuerung der Geldzahlungen, die die Kirchen für das während des Kommunismus beschlagnahmte Eigentum bekommen sollen, wird für die Glaubensgemeinschaften große finanzielle Probleme bedeuten. Für einige kleinere Kirchen kann die Besteuerung liquidierend sein. Daran erinnerten die Vorsitzenden der tschechischen Bischofskonferenz Dominik Duka, des Ökumenischen Kirchenrats Daniel Genati und der Föderation jüdischer Gemeinden Petr Papoušek am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung. Das novellierte Gesetz, das vom Abgeordnetenhaus am Dienstag verabschiedet wurde, halten sie für unsittlich und verfassungswidrig. Die Vertreter der Kirchen der jüdischen Gemeinden machten darauf aufmerksam, dass eine Gruppe von Abgeordneten und Senatoren eine Verfassungsbeschwerde gegen die Novelle einreichen wird. Die Parlamentarier halten eine derartige Besteuerung der Kirchenrestitutionen verfassungswidrig mit Rücksicht auf Verträge, die der Staat zuvor mit den Kirchen geschlossen hatte. Die Kirchenvertreter erklärten, es handle sich leider um den Sieg des Populismus über Prinzipien des Rechtsstaats und über gesunde Vernunft. Die größten Orchester aus Prag haben am Dienstagabend ein Benefizkonzert für die Pariser Kathedrale Notre-Dame gegeben. Die Aufführung fand im sehr gut gefüllten Saal des Rudolfinums statt. Der Erlass der Veranstaltung geht an das Erzbistum von Paris, zu dem das bei einem Brand beschädigte Gotteshaus gehört. Auf dem Programm des Konzerts stand das Stabat Mater von Antonín Dvořák. Es spielten Musiker von 5 Orchestern, sang der Kühnchor unter der Leitung von Dirigent Tomáš Netopil. In den Solo-Gesangspartien zu hören waren die Sopranistin Simona Šaturová, die Mezzosopranistin Lucia Hilšerová, der Tenor Petr Nekoranec und der Bass Jan Martiník. Die Aufführung wurde live im Fernsehen übertragen. Der tschechische Stürmer Tomáš Hertl hat mit einem Tor und einem Assist zum Sieg des NHL-Clubs San Jose Sharks über die Vegas Golden Knights im entscheidenden Spiel der Serie mit 5:4 in Verlängerung beigetragen. Die San Jose Sharks siegen in der Serie mit 4:3 und ziehen ins Playoff-Viertelfinale ein. Auch die Boston Bruins haben das Viertelfinale erreicht. Sie besiegten im entscheidenden Spiel die Toronto Maple Leafs mit 5:1. Zum Sieg der Bruins trug der tschechische Stürmer David Krejci mit einem Assist bei. Hertl sagte nach dem Sieg, er sei eines seiner besten Spieler in der NHL gewesen. Die Fans seien unglaublich gewesen, sie hätten seinem Team geholfen zu gewinnen, erklärte der Spieler. Der 25-jährige Hertl hat in den letzten 3 Spielen 4 Tore geschossen, 2-mal wurde er zum ersten Star des Spiels und im entscheidenden Spiel zum dritten Star des Spiels gekürt. Zum Abschluss das Wetter. Am Mittwoch ist Tschechien wettermäßig zweigeteilt. Im Westen des Landes ist es heiter bis wolkig und trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius. Im östlichen Landesteil ist es zunächst noch stark bewölkt mit vereinzelt Schauern und Gewittern. Dort ist es auch kühler bei maximal zwischen 19 und 23 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind heute unsere Themen. Trockenheit. In Tschechien leiden viele Gegenden bereits jetzt unter Wassermangel. Die Dürre hat so früh eingesetzt wie noch nie. Mehr dazu in unserem ersten Beitrag. Jugendverband. Die tschechischen Pioniere feiern 70 Jahre. Bis heute besteht die frühere sozialistische Jugendorganisation. Soweit unser Tagesecho. Veronika Šiška ist in Prag geboren, aber in München aufgewachsen. Als Slawistin beschäftigt sie sich mit tschechischer Literatur und übersetzt zeitgenössische Werke ins Deutsche. Mehr erzählt sie im Interview, und zwar in gut 10 Minuten in unserem Heute am Mikrofon. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch die Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Der vergangene Winter in Tschechien ist sehr schneereich gewesen. Gegen die anhaltende Dürre hat das aber nichts gebracht, denn der Frühling ist bisher zu trocken. Und das hat Folgen. Die Böden reißen auf, die Landwirte befürchten bereits schlechte Ernten. Außerdem herrscht große Waldbrandgefahr. Lothar Martin bringt sie auf den aktuellen Stand.
Derzeit melden alle Landesteile Tschechiens dauerhaft trockenes Wetter. Selbst in Südböhmen, einer durch Teich- und Forstwirtschaft ansonsten eher wasserreichen Gegend, trocknen die Böden aus. Die Wiesen und Weiden der Region weisen erste große Risse auf. Hinzu kommt, dass durch die Dürre auch die Waldbrandgefahr steigt. Umweltminister Richard Brabec zeigt sich davon sehr betroffen.
Wir hatten im April 3-mal so viele Waldbrände wie im August. Das ist kaum zu glauben. Und sehr schlecht ist auch, dass wir nun schon das 6. trockene Jahr in Folge haben.
Die Dürre versetzt auch die Feuerwehren hierzulande in erhöhte Alarmbereitschaft. In diesem April verging noch kein Tag, an dem die örtlichen Löschtrupps nicht mehrfach zur Brandbekämpfung ausrücken mussten. Ganz extrem war der 4. April, an dem 216 Brände zu löschen waren. Über Ostern verlangte der Kar-Samstag den Feuerwehrmännern die meiste Arbeit ab. Sie waren 175 Mal im Einsatz. Und in der Natur sei es alles andere als einfach, einen Brand zu löschen, schildert der Prager Feuerwehrmann Václav Kratochwil.
Vor allem Trockenheit und Wind befördern Brände in den Wäldern und der Natur. Dazu kommt die sehr schwierige Zugänglichkeit zu den Brandherden, vor allem in den bergigen Gegenden. In den Forsten gibt es in der Regel nur begrenzte Wasservorräte. Nur bei einigen Waldgebieten stehen Teiche oder Wasserreservoirs als Löschwasser zur Verfügung.
Doch auch in technischer Hinsicht hätten die Feuerwehren in Tschechien einen erheblichen Nachholbedarf, ergänzt Kratochwil.
Des Weiteren kommt hinzu, dass wir nur wenige geländegängige Fahrzeuge haben, mit denen wir auf den Feld- und Waldwegen wesentlich besser vorankommen würden. Und wenn wir mit unseren Einsatzwagen nicht bis zum Brandherd vorstoßen können, dann müssen wir Feuerwehrleute eine sehr lange Schlauchverbindung schaffen, was physisch sehr anstrengend ist. Zudem kann man bei Wald- und Flurbränden kein Wasser sparen.
Und hier entsteht bereits ein Teufelskreis. Geringer Niederschlag verursacht trockene Böden, die Brandgefahr steigt, doch auch Löschwasser wird knapp und knapper. Nach Informationen des tschechischen Fernsehens sei die Brandgefahr hierzulande im europäischen Vergleich besonders hoch. Ähnlich gefährdet seien nur noch große Teile Polens und einige Gegend Deutschlands, hieß es in dem Bericht. Aber nicht nur die Feuerwehrleute haben mit den Auswirkungen der Dürre zu kämpfen. Sehr besorgt sind auch schon die hiesigen Landwirte. Viele von ihnen befürchten, dass ihnen das Heu für ihre Tiere ausgeht. Wegen des extremen Wassermangels in den zurückliegenden 5 Wochen geht die Saat für das Sommergetreide nicht auf. Und auch die Wintersaat vertrocknet, anstatt zu sprießen. Zudem wachsen weder Gras noch Klee. Die Landwirte hoffen daher sehnsüchtig nur auf eines, auf baldigen Regen. Der Meteorologe des tschechischen Fernsehens, Michal Žák, bestätigt aber vorerst nur:
In diesem Jahr hat das erhöhte Risiko eines trockenen Frühjahres tatsächlich sehr zeitig eingesetzt. Wir schätzen die Lage als ziemlich ernst ein und die Folgen können relativ dramatisch sein.
Den jüngsten Wettervorhersagen zufolge soll es am Freitag endlich regnen. Doch wie lange und wie ergiebig, wagt noch niemand genau vorauszusagen.
Viel zu trocken ist es also hierzulande, auch wenn sich viele sicher über das schöne Wetter im April gefreut haben. Wir wechseln das Thema. Vor der politischen Wende war eine Kindheit ohne Pioniere nicht auszudenken. Aber selbst heute ist die ehemalige kommunistische Jugendorganisation immer noch beliebt in Tschechien. Vor genau 70 Jahren wurden die Pioniere in der damaligen Tschechoslowakei gegründet. Strachinja Butschan mit einem Rückblick und einer Bestandsaufnahme.
Vor allem das rote Halstuch gilt auch heute noch als Symbol der Pioniere. Am 24. April 1949 wurde auf einer Konferenz in Prag die Gründung der kommunistischen Jugendorganisation in der Tschechoslowakei beschlossen. Man orientierte sich dabei am sowjetischen Vorbild, das schon im Jahr 1922 entstanden war. Die Kommunisten, die in der Tschechoslowakei seit Februar 1948 am Ruder standen, verfolgten mit der Gründung einer Pionierorganisation ein bestimmtes Ziel. Der Fachmann für Alltagsgeschichte Martin Franz erläuterte Anfang des Jahres im tschechischen Fernsehen, worum es geht.
Laut der marxistisch-leninistischen Ideologie sollte ein neuer Mensch erzogen werden. Dieser sollte befreit sein von den Überbleibseln der Vergangenheit und vor allem des Kapitalismus. Das ist ein immanenter Bestandteil dieser Ideologie. Mit der Erziehung des neuen Menschen sollte schon im Kindesalter begonnen werden.
Martin Franz hat in diesem Jahr gemeinsam mit seinem Kollegen Jiří Knap einen umfangreichen Band zur Kindheit im Sozialismus herausgegeben. Die Pioniere sollten vor allem den Pfadfindern als beliebteste Jugendorganisation den Rang ablaufen. Diese hatten ihre Wurzeln nämlich in den USA und Großbritannien und vertraten damit eher westliche Werte. Deshalb wurden in den 1950er Jahren viele Pfadfinderorganisationen hierzulande aufgelöst und verboten. Einige Pionierleiter bekannten sich aber trotzdem noch zu den Werten des Boy Scout-Gurus Jaroslav Vogler. Eine von ihnen war Alena Lindauerová.
Ich habe bei den Pionieren rund 20 Abteilungen geleitet und hatte eine kommunistische Bezirksvertreterin über mir. Trotzdem konnte ich nach den Büchern von Jaroslav Vogler arbeiten und einige Traditionen in den Sommerlagern sogar beibehalten. Einmal konnte ich unserer Genossenleiterin sogar verklickern, dass ich für die Kinder einen fleißigen Vorkämpfer der Pionierarbeit eingeladen habe. In Wirklichkeit kam aber Vogler persönlich zu uns. Seitdem habe ich auch einige signierte Bücher von ihm daheim.
Dennoch gelten die Pioniere heute für viele als Synonym für kommunistische Indoktrination. Ob den Kindern selbst das damals auch so vorgekommen ist, das bleibt fraglich. Der ganze Pomp habe vielen imponiert, meint beispielsweise der Historiker Martin Franz. Abgesehen davon seien die Pioniere eine Möglichkeit gewesen, internationale Bekanntschaften zu schließen, erinnert sich der Rundfunkkommentator und damalige Pionier Libor Dvořák. Stichwort das Sommerlager Artek auf der Krim.
Dort lag der Schwerpunkt auf der Freundschaft zwischen den Völkern und dem Internationalismus. Viele Kinder haben das auch sehr ehrlich und ernst gemeint. Ich hatte da einen Freund, und zwar Mischa aus Georgien. Mit dem habe ich auch danach viele Briefe ausgetauscht.
Die Pioniere gibt es bis heute. Sie haben sogar die Wende von 1989 überlebt. Sie büßten jedoch massiv an Mitgliedern ein. Waren es 1990 noch 100.000 Kinder, die sich regelmäßig ein rotes Halstuch umgebunden haben, gibt es heute nur noch 14.000 Pioniere. Immerhin sind sie damit aber nach wie vor die zweitgrößte Jugendorganisation in Tschechien, hinter den Pfadfindern mit rund 60.000 organisierten Mitgliedern. Um aber auch in der neuen Demokratie attraktiv zu bleiben, musste man sich umorganisieren und apolitisch werden, sagte der heutige Chefpionier Martin Bielohlávek vor einigen Jahren im tschechischen Rundfunk. So beruft man sich auf die Reformpioniere, die es von 1968 bis 1970 gab. Und auch das Emblem mit roter Fackel und aufgeschlagenem Buch wurde durch eine Schwalbe in den tschechischen Landesfarben ersetzt. Aber der Spaß für die Kinder sei der gleiche geblieben, so Bielohlávek.
Jede Woche treffen wir uns und einmal im Monat geht es in die Natur. Der Höhepunkt im Jahr sind dann die Vorbereitungen für das Sommerlager. Das war schon vor 1990 so und ist bis heute geblieben. Die Pioniere sind immer noch aktiv hierzulande. Sie hören weiter Radio Prag, das Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks. Veronika Šiška wurde 1976 in Prag geboren und ist ab 1984 zweisprachig in München aufgewachsen. Dort lebt sie auch heute noch und arbeitet als freiberufliche Lektorin und Übersetzerin. Ins Deutsche hat sie Texte unter anderem von Michal Ajvas, Bianca Belova und Iva Pekarková übertragen. Markéta Kachlíková hat sich mit ihr anlässlich der Buchmesse in Leipzig getroffen.
Heute am Mikrofon. Veronika Šiška ist eine Bohemistin und Übersetzerin aus dem Tschechischen ins Deutsche. Für die Leipziger Buchmesse haben Sie das Buch von Michal Ajvas übersetzt, Die Rückkehr des alten Varan. Warum gerade dieses Buch? War das Ihr Lieblingsbuch oder wurden Sie angesprochen, es zu übersetzen? Oder wie ist Ihre Beziehung zum tschechischen Autor Michal Ajvas?
Ich wurde angesprochen. Aber ich wurde angesprochen, weil ich schon circa 2 Jahre versucht habe, ein Buch von Michal Ajvas an einen deutschen Verlag zu bringen und habe mit circa 20 Verlagslektoren gesprochen, habe mit Literaturzeitschriften gesprochen. Also es hat zunächst mal nicht geklappt mit den Verlagen, mit den Zeitschriften schon. Es ist mir gelungen, einige Texte in Literaturzeitschriften unterzubringen. Und daraufhin hat sich der tschechische Verlag Větrné mlýny bei mir gemeldet mit der Anfrage, ob ich den Erzählband übersetzen möchte. Und dort ist das Buch als Teil einer 10-bändigen Edition tschechische Auslese jetzt herausgekommen.
Sie haben es gesagt, Sie haben sich längere Zeit bemüht, die Prosa von Michal Ajvas durchzusetzen. Wie sind Sie auf seine Werke gestoßen?
Michal Ajvas und seine Texte sind mir eigentlich schon sehr lang bekannt. Ich habe ja tschechische Literatur studiert und habe mich aber, als ich damals studiert habe, noch nicht für Literaturübersetzung interessiert. Deswegen habe ich auch nicht darauf geachtet, ob es die Texte auf Deutsch gibt und war eigentlich erstmal total überrascht, weil ich dachte, na, das kann nicht sein, das sind so starke Texte. Kann das denn sein, dass die noch nicht übersetzt sind? Und habe dann recherchiert und ja, habe nichts gefunden oder halt kein Buch. Es gibt schon Auszüge in Zeitschriften, sind schon rausgekommen, immer mal wieder, aber kein Buch. Und habe dann die Dana Blattner, seine Literaturagentin, angesprochen und die hat es dann bestätigt. Ja, es gibt tatsächlich nichts. Und sie meinte, ja, es ist wie verhext und keiner versteht das. Das sind tolle Texte, ja.
Und worin sehen Sie die Stärke seiner Texte?
Sie verändern einem das Leben. Gut, also als Übersetzer befasst man sich natürlich intensivst mit dem Text. Also man denkt über jedes Wort nicht nur zweimal, sondern 5-mal nach und über jedes Komma und über jeden Strichpunkt. Also man ist da natürlich mehr drin als ein normaler Leser, aber also ich kann nicht mehr an halb geöffneten Türen vorbeigehen, ohne dass mir eine Textstelle einfällt und ohne dass ich denken würde, naja, wer weiß, was für eine andere Welt sich dahinter verbirgt. Oder wenn ich Schneegestöber sehe, versetzt es mich sofort in ein Antiquariat in Prag. Also erstens das und zweitens, es sind ja immer wieder so Lebensweisheiten eingestreut. Einfach so Sätze, die für einen neu sind, als Satz, als Aphorismus oder als Lebensweisheit, die aber so den Nagel auf den Kopf treffen, dass man sich denkt, ja, das ist total wahr, ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal erlebt, das ist so.
Sie haben es gesagt, Sie haben tschechische Literatur studiert, Sie haben Bohemistik studiert. Wie war Ihr Weg dazu, zur tschechischen Literatur, Sprache, Kultur?
Also ich habe im Hauptfach Germanistik studiert. Das war mir eigentlich schon sehr, also mit 16 wusste ich will Germanistik studieren. Und in München studiert man dann immer noch, also ein Hauptfach und 2 Nebenfächer. Und da habe ich dann überlegt, ja, was nehme ich als Nebenfach? Und habe mir dann überlegt, naja, also es sollte Literatur sein. Und weil ich in Prag geboren bin und da auch eine Wurzel habe, dachte ich mir, ja, das könnte interessant sein, einfach um mehr über das Land zu erfahren, wo ich geboren bin, aber nicht aufgewachsen. Und dann im Laufe des Studiums hat sich mein Interesse auch immer mehr zur tschechischen Literatur verlagert. Das lag in München vielleicht auch daran, dass es 6000 Germanisten gibt und alles sehr anonym ist und viele Kommilitonen auch recht uninteressiert waren. Oder ich habe einfach die Falschen kennengelernt, ich weiß nicht. Und die Slawistik war einfach viel kleiner. Ich habe mich in der Bohemistik irgendwie wohler gefühlt.
Sie beschäftigen sich mit der tschechischen Literatur nicht nur als Übersetzerin, sondern auch als Vermittlerin und als Wissenschaftlerin. Worauf konzentriert sich Ihre Forschung?
Also ich interessiere mich für die Dekonstruktion der tschechischen Mythen, der tschechischen Nationalmythen in der zeitgenössischen tschechischen Literatur, Film, Kunst, ja.
Und sind die Mythen immer noch in der Literatur, Kultur und Kunst präsent?
Ja, aber interessanterweise werden sie auch sehr oft dekonstruiert und zwar auf eine sehr witzige Art und Weise. Das macht mir sehr viel Spaß und ist natürlich auch interessant, weil ich mich frage, ob vielleicht da ein neuer Mythos kreiert wird, nämlich ein Mythos des tschechischen Humors. Das muss ich aber noch näher untersuchen. Da kann ich noch keine abschließende Aussage treffen. Da bin ich noch dran. Die Dissertation ist noch nicht ganz fertig.
Welche sind diese Mythen, die in der Literatur erscheinen und dekonstruiert werden? Sind das dieselben, die im 19. Jahrhundert eine so große Rolle gespielt haben, in der Zeit, wo Mythen wirklich wichtig waren?
Also teils, teils. Es kommen auch neue oder in Anführungszeichen neue Mythen dazu, wie der München-Mythos zum Beispiel, also 1938, wo ich mir noch unsicher bin, ob man 68 vielleicht auch schon als Mythos betrachten kann. Eher nicht, weiß nicht, aber ja, also zum Beispiel so der heilige Wenzel, der ist nach wie vor relevant. Also der kommt, der wird schön im Jara-Zimmermann-Theater dekonstruiert, im Stück Blanik, wo er so weit dekonstruiert wird, dass er eigentlich gar nicht mehr vorkommt.
Sie gehören der Gemeinde der Bohemisten in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern an. Wie groß ist diese Gemeinde, wie groß ist die Gruppe und stehen die Bohemisten in Kontakt? Ist es ein Netz, eigentlich Netzwerk?
Also ich spreche vielleicht am besten über die Übersetzer, da kenne ich mich am besten aus. Also ich würde sagen, ich kenne 80% der Tschechisch-Übersetzer persönlich und von den restlichen habe ich mal gehört oder ich weiß, dass es sie gibt. Und ja, wir wissen voneinander, aber es gibt so Grüppchen, also die dann immer wieder so zusammenarbeiten. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie, dass sich alle zusammentun würden und etwas gemeinsam auf die Beine stellen würden. Es ist dann eher so punktuell.
Hier bei dem Gastauftritt Tschechiens auf der Leipziger Buchmesse wird viel gesprochen über die Präsenz der tschechischen Literatur in den deutschsprachigen Ländern. Wie sehen Sie diese an?
Naja, also bis 2016 sind jährlich circa nur 5 bis 7 tschechische Titel in deutscher Übersetzung herausgekommen, höchstens 10. Deswegen war die tschechische Literatur natürlich nicht so präsent. Also man kann sich als deutscher Leser nicht für etwas interessieren, was es nicht gibt. Ja, also wenn es so wenig gibt, dann hat man nichts. Also jetzt in den letzten 1,5 Jahren sind 70 Titel erschienen. Im Hinblick auf die Leipziger Buchmesse ist Tschechien sehr stark vertreten in der Presse und ich lese immer wieder, ja, wir haben viel gemeinsam und es ist toll, neue tschechische Literatur zu entdecken. Also jetzt sicherlich ist ganz viel Präsenz da. Ich denke, um diese Präsenz aufrechtzuerhalten, müsste man halt einfach die Zahl der tschechischen Bücher auf Deutsch aufrechterhalten. Das wird natürlich nicht gehen, 70, das ist klar. Aber ich denke, wenn man einfach mehr als 10, sag mal jetzt eine Zahl, 30 Neuerscheinungen auf Tschechisch sicherstellen könnte, dann wäre das bestimmt sehr förderlich.
Ja. Glauben Sie, dass diese Bücher Ihre Leser finden würden?
Auf alle Fälle, ja. Also das Witzige ist ja, die Leute, die lesen das und sind auch sehr überrascht, wie gut es ist. Also zum Beispiel, wie stark die Stimmen der weiblichen Autorinnen sind zum Beispiel. Oder auch Michael Ivers, der hat jetzt sehr überrascht. Da wundern sich die Rezensenten, dass es das erste Buch ist, was herauskommt. Also ich denke, die Leute sind positiv überrascht und werden das auch lesen. Also was da ist, wird gelesen. Wenn nichts da ist, dann kann man es ja nicht lesen.
Das war die Übersetzerin Veronika Šiška. Die Fragen hat Markéta Kachlíková gestellt. Und damit geht unsere heutige Sendung so langsam zu Ende. Falls Sie Anmerkungen haben oder Kommentare, dann können Sie uns diese auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag posten. Und wenn Sie uns über Ihr Smartphone empfangen wollen, dann laden Sie einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunter. Damit ist dann Radio Prag auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.